Das Thema für den heutigen Tag heißt Dank für die Gemeinschaft in Christus. Es steht in 1. Korinther Kapitel 1, die Verse 4 bis 9. Ich danke meinem Gott allezeit euch betreffend aufgrund der Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr in ihm in allem reich gemacht werdet, in allem Wort und aller Kenntnis, wie auch das Zeugnis des Christus in euch bestätigt worden ist, so dass es euch nicht mangelt, ja, in nicht einer Gnadengabe. Als Erwartende die Erfüllung unseres Herrn Jesus Christus, welche auch euch bestätigen wird bis zur Vollendigung, unanklagbar in dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid, hinein in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn.
Ja, wir haben eben das Lied gesungen aus dem 18. Jahrhundert. Ja, da war eine Zeile drin, die ist im Dunkel dieser Zeiten. Ich habe gedacht, wenn der heute leben würde, ja, was würde der heute sagen dazu? Daran merken wir, und das ist immer meine Rede auch hier und da, dass man sich an das Üble gewöhnen kann. Unsere Eltern haben gesagt, es wird immer schlimmer. Großeltern haben das auch gesagt. Jetzt sind wir dran, wir sagen, es wird immer schlimmer. Und unsere Kinder, die jetzt hier leben, die finden das normal. Gell? Und dann kommen meine Enkel, wir sind alle noch recht klein, die gewöhnen sich auch da dran. Und die Eltern der Enkel, meine Kinder, die merken dann, es wird eigentlich immer schlimmer. Gell? Und sagen dann zu ihren Kindern auch, also es wird immer schlimmer, früher war es besser. Und daran merken wir, es geht nicht um unser persönliches Empfinden, was die Weltgeschichte betrifft, sondern wir müssen uns wortgemäß orientieren. Und der Bruder Schirmer hat ja mal gesagt, er liest die Zeitung mit der Bibel in der Hand. Kann man machen, gell? Und will damit sagen, dass wir die politischen Ereignisse schriftgemäß beurteilen können oder sollten. Wenn es um das Thema geht, Dank für die Gemeinschaft in Christus, habe ich gedacht, so für die Einleitung ist ganz gut, sich nochmal zu erinnern, dass die Welt, denk an Matthäus Kapitel 4, gell, Jesus steht auf dem Berg zusammen mit dem Diabolos, dem Teufel, und dann sagt der Teufel zu ihm, wenn du mich anbetest, kriegst du alle Regentschaften, alle Königreiche dieses Kosmos, dieser Welt. Und natürlich hat Jesus das nicht gemacht, aber er hat dem Diabolos, dem Teufel, dem Satan auch nicht widersprochen. Das heißt, dass diese Regentschaft dieses Kosmos, also alle Reiche dieser Welt, von ihm bestimmt werden. Das ist Satan ist der Pächter dieser Erde, das wissen wir. Und aus der Enthüllung, meistens Offenbarung genannt, wissen wir auch, dass bei der siebten Posaune diese Regentschaft des Diabolos beendet wird und er aus dem Himmel geworfen wird auf die Erde. Und dann kommt der letzte Abschnitt der Heilsgeschichte. Also die politischen Verhältnisse heute mit dem Hintergrund wissen, was die meisten von euch vielleicht auch schon haben und wissen, dass auch unsere Politiker weltweit und alle Herrscher von diesem Satanismus bestimmt sind, müssen wir uns nicht wundern. Und ich komme ja nachher nochmal auf ein Wort des Apostels Paulus, wenn es um die Regenten dieser Erde geht. wie wir mit denen so erfahren haben. Dabei wird aber deutlich, und heute Morgen habe ich mich nochmal damit beschäftigt, was könnte ich denn in der Einleitung noch sagen? Und da fiel mir, der wurde mir geschenkt, klingt vielleicht besser, der Text aus 1. Johannes 4,4 ein, wo Johannes sagen kann, der in euch ist größer als der in dem Kosmos. Und wenn wir wissen, wer den Kosmos regiert, ich habe es eben kurz angerissen, und der in uns, nämlich der Christus, größer ist, logisch, der ist ja der Schöpfer von allem, ja, die Mächte überhaupt erst ins Dasein gebracht und sie hängen, sind von ihm abhängig. Denk an Jesus, als er vor Pilatus stand und der sich groß getan hat. Und Jesus sagt zu ihm, du hättest keinerlei Autorität, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Also die Weltherrscher haben ihre Autorität von oben. Ich habe ja auf der letzten oder vorletzten Predigt hier euch einmal kurz die weltliche Herrschaftspyramide vorgestellt, die mit der biblischen übereinstimmt. Und dass wir erkennen können, dass also hier auch das dunkle Zeiten, von denen der Liederdichter gesprochen hat und die wir ja heute auch erleben, dass diese dunklen Zeiten mit der Genehmigung Gottes stattfinden, weil er damit was ganz Bestimmtes bezweckt in seiner Heilsgeschichte. Und deswegen, ich wiederhole mich gerne, muss ich mich nicht aufregen über die Handlung der Politik, weil die müssen das machen, was ihre übergeordnete Autorität ihnen aufgetragen hat. Sie sind ja im Grunde Marionetten in ihrem Handeln. Und wir wissen, dass die Oberherrschaft, ich will es nochmal kurz aufzählen, Politik, Wirtschaft, Religion ist eine Ebene, darüber kommen die sogenannten Illuminaten, die freimaurerischen steuernden Kräfte, die Weltfinanz, vor allem vom Judentum gesteuert. Und darüber haben wir dann die Engel und darüber ist Christus und Gott. Gell? Also wenn du es als Pyramide sehen willst. Pyramide ist ja meist negativ belegt, biblisch sehe ich das anders. Sodass wir wissen, alles was wir hier erleben, unterhalb der Politik, Wirtschaft, Religion, wir sind ja das Fußvolk, gell? Das ist alles von oben genehmigt, Gott hat es genehmigt und er führt seine Welt oder seinen Kosmos dahin, wo er ihn hinhaben will. Deswegen sagt Paulus in Römer 9, wer bist du denn, dass du dich aufregst über den Töpfer, der aus dem Ton macht, was er will. Und das müssen wir uns immer vergegenwärtigen. Gut, das war jetzt eine etwas längere Einleitung zu unserem Thema heute, die ich aber wichtig fand, weil es ja um das, die Frage geht, Gemeinschaft in Christus, warum ist das so wichtig? Was erwarten wir jetzt von diesem Text? Wir haben ihn ja gerade gehört. Paulus dankt dafür, nämlich für die Gnade, die euch gegeben ist, sagt er. Er dankt für die Gnade, die euch gegeben ist. Wer denn? Die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus, die Herausgerufenen, alle die, die ihm gehören, gell? Er dankt für die Gnade, die euch gegeben ist. Und ich denke dabei auch mal an Gerd, der immer sagt, wir sollen mal dankbar sein. Gell? Und Paulus war da drin. Entschuldigung. Paulus war ein sehr gutes Beispiel da drin. Für ihn war das Danken das Allergrößte und Erste, was er immer gemacht hat. Und das wollen wir auch heute hier aus seinen Worten mit nach Hause nehmen. Dann erklärt uns Paulus, dass wir in ihm, nämlich in dem Christus, reich gemacht sind. Was ist das für ein Reichtum? Müssen wir uns anschauen. Oder er spricht davon, dass wir die Enthüllung Jesu erwarten. Und bis zu dieser Enthüllung, wann wird er denn enthüllt? Für dich, für mich, für wen auch immer, gell? Müssen wir uns auch noch kurz anschauen, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt keinen Mangel haben an Gnadengaben. Gell? Was für Gnadengaben sind das? Und dann versichert er uns in den letzten beiden Versen des Textes von heute, dass Gott treu ist und uns unanklagbar bestätigen wird. Ach, ist das schön, wenn ich das glauben kann, dass ich mich nicht abstrampeln muss, um in die Herrlichkeit zu kommen, sondern dass er das schon alles geregelt hat. Also wir haben etwas, nämlich die Gemeinschaft in Christus. Und jetzt strengen wir uns an, ordentlich zu leben. zu sagen, benimm dich ordentlich, damit Gott dich annimmt, ist Religion. Die Bibel sagt, du bist von Gott angenommen, jetzt gib dir Mühe, das auch zu zeigen. Und da fühle ich mich ganz anders, gell, in diesem Gedankengang. So, wir wollen uns die Verse im Einzelnen angucken, in der gewohnten Weise. Ich lese einmal den Vers 4, damit er uns in Erinnerung kommt. Ich danke meinem Gott alle Zeit, euch betreffend, aufgrund der Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Ja, die Korinther waren ja eine schwierige Versammlung, eine schwierige irdische Ekklesia. Sie hatten Paulus viele Probleme gemacht, sie haben sein Apostelamt angezweifelt, es gab Unruhen und jetzt sagt er trotzdem in seinen ersten zwei Versen seines Briefes, bezeichnet er sie als berufene Heilige. Gell? Also es gab auch in den Korintherversammlungen berufene Heilige. Also Paulus zeigt erstmal das Positive, schimpft nicht gleich los, gell? Wie stellt ihr euch an? Genauso wie das Jesus gemacht hat. Ich erinnere an die 7-Cent-Schreiben in der Enthüllung, meistens Offenbarung genannt, was ich falsch finde. Und dieses 7-Cent-Schreiben, da geht es immer erstmal um das Gute. Gell? Und dann kommt anschließend die Zurechtweisung. Genauso macht das auch Paulus. Ja, und das Danken ist ein interessantes Wort im Grundtext unserer Bibel. Ist ja griechisch, altgriechisch. Da heißt es Eucharisteo. Eucharistie ist vielleicht bekannt, gell, aus dem religiösen Leben der Kirchen. Eucharisteo, das Eu, diese Vorsilbe, der moderne Grieche liest es als F. Dieses Eu ist ja etwas Wohltuendes, etwas Freudiges, drückt das aus. Wir haben ja einen Bruder, der heißt Eugen, gell? Und genau war es werden, das ist der Wohlgewordene, der Eugen. Und wenn es hier um Eucharisteo geht, das Charis oder Charis ist die Gnade. Und es würde also heißen, wenn ich danke, ist das ein Ausdruck der Freude über empfangene Gnade. Gell? Und dann macht Danken einen ganz anderen Sinn. Also ich freue mich über empfangene Gnade. Das ist Danken. Und wir werden nachher noch sehen, als der Barnabas nach Antiochia kam, wie der darauf reagiert hat, in diesem Wortsinn. Gell? Also Danken hat bei Paulus Vorrang, auch in all seinen Gebeten, immer das Wichtigste bei ihm. Und jetzt komme ich zu dem schwierigen Vers, wenn es ums Danken geht, das Paulus dem Timotheus mal geschrieben hat. Deswegen habe ich über die Weltpolitik am Anfang noch mal etwas gesagt. Da macht er eine interessante Bemerkung. Und ich gebe zu, das fällt mir sehr schwer, diesem Wort zu folgen, nämlich in 1. Timotheus 2, in den Versen 1 und 2. Ich will das mal vorlesen. Paulus schreibt an Timotheus: Ich spreche dir daher zu, dass allem voraus Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen für alle Menschen getan werden. Für Regenten, Könige und alle, die in übergeordneter Stellung sind. Warum? Interessante Begründung jetzt. Er sagt, auf dass wir eine ruhige und stille Lebensart durchführen oder haben. In allem Gott wohlehren und in aller Achtbarkeit. Wow. Da müsste ich mich wieder an die Nase fassen, da wo ich mich da vorbereitet habe, weil ich gelegentlich über die Politik schimpfe und ohne ein Tier zu beleidigen. Gell. Und steht mir nicht zu, gell. Ich gebe das zu, fällt mir schwer. Und jetzt sagt mir hier das Wort, ich soll auch für die Regenten beten, Dank sagen. Gell. Das ist nicht so einfach. Und ich wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ja, mach das mal alle schön, gell, weil ich kann das auch. So ist es nicht, sondern wir müssen uns das zusprechen, dass das so ist, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, bis der Herr die Weltordnung wiederherstellt auf seine Weise. Gut, genug der Selbstbeschuldung, gell, jetzt müssen wir weitermachen im Text. Nur ich möchte, dass ihr wisst, gell, oft werden ja die Prediger so als, der Pastor weiß alles, gell, der Prediger kann alles, völliger Unsinn. Das sind genauso Leute wie du und ich oder wie ihr. Gell. Und da ist kein Unterschied. Und Paulus war auch nicht besser, der hat auch mal geschimpft. Und selbst Jesus wurde mal zornig. Das sind menschliche Regungen, die dazugehören. Aber wir müssen immer ans Limit denken, gell, an die biblische Botschaft. So, und wofür dankt er jetzt hier? Für die Gnade, die die euch gegeben ist, sagt er zu der Versammlung, die euch gegeben ist. Interessant ist, dass das Wort Gnade im Neuen Testament steht das 155 Mal. Und was meinst du, wie oft Paulus das gebraucht? Hat mal jemand einen Vorschlag? Schätz mal. Keiner Mut?
80.
Viel zu wenig. 113 Mal, gell? Danke. Es ist unvorstellbar, gell? 155 Mal. 42 Mal steht das sonst im ganzen Neuen Testament. Außer bei Paulus, gell? Nur 42 Mal. Bei ihm 113 Mal. Das ist schon enorm, gell? Also Paulus hat den Grund, über die Gnade Gottes zu reden. Was war der denn? War er kein Christenmörder? Er wollte nach Damaskus, hat sich Empfehlungsbriefe geben lassen, um Christen umzubringen. Und unterwegs dann, Apostelgeschichte 9, ist ja bekannt, da kommt Jesus ihm, begegnet ihm sozusagen, er ruft ihm zu. Und das war sein Moment des Umdenkens. Und soll man niemandem erzählen, dass Paulus freiwillig gläubig geworden ist, sondern der Herr hat ihn überführt, gell? So wie auch Jesus sagt in Johannes 16, der Geist überführt auch die Nationen, die Könige, die Regenten, diesen Kosmos, alles. Also wird niemand gezwungen, aber es kann sich auch niemand nehmen. Du musst warten, bis der Herr sich dir zeigt. Und deswegen können wir auch niemanden überzeugen. Unsere Aufgabe ist, das Wort zu verkünden, die biblische Botschaft weiterzutragen, das Evangelium zu sagen, und dann wirkt das Wort bei den einzelnen Menschen. Wir selber können daran gar nichts ändern. Und ich hatte vorhin von Barnabas gesprochen, wenn es um die Gnade geht bezüglich der Versammlungen. Den hatten sie von Jerusalem aus nach Antiochia geschickt. Und jetzt die Apostelgeschichte in Kapitel 11, im Vers 23 berichtet, was dann passiert. Da heißt es, als er angekommen war und die Gnade Gottes wahrnahm, wurde er erfreut und sprach allen zu, gemäß dem Vorsatz des Herzens in dem Herrn zu bleiben. Da kommt in die Versammlung, heute früh kommst du ja zur Tür rein, in die Versammlung, und freust dich über die Gnade Gottes, dass da hier, was weiß ich, 20 Leute sitzen, die das Wort Gottes hören wollen. Haben wir dieses Empfinden, gell? Haben wir diese Freude? Oder kommen wir hier rein und sagen, ja, muss schon wieder in die Kirche gehen oder in die Versammlung, gell? Das ist halt Pflicht, und damit ich gerettet werde. Was ein Unsinn, gell? Also wenn es dir keine Freude macht, dann bleib zu Hause. Das ist das Beste, was du machen kannst. Komm nur in die Gemeinschaft, wenn du Freude dran hast, weil der Herr schenkt dir diese Freude. Aller Zwang ist Unsinn. Kein Zwang, kein Druck. Das muss aus deinem Inneren heraus der Wunsch sein, das zu machen. Und diesen Wunsch schenkt dir Gott, den kannst du dir nicht nehmen. Das haben wir hier schon oft auch besprochen. So, und warum dankt jetzt Paulus weiter, Vers 5? Er dankt Gott, dass ihr in ihm, in dem Christus, in allem reich gemacht wurdet. Was dann tut man nämlich? In allem reich. Was ist denn das? Ihr wurdet in allem reich. Und dann fügt er noch hinzu, in allem Wort und aller Kenntnis. Allem Wissen, Gnosis. Ich erkläre euch gleich noch die Worte. Also reich in allem. Was sind wir reich im allem? Im ersten Korinther, im Brief, wo wir heute Morgen sind, zwei Kapitel weiter, 3,21, sagt er doch, alles ist euer. Warum? Weil ihr des Christus seid, und der Christus ist des Gottes. Ach, ist das schön, gell? Also wir, die das glauben dürfen, sind ein Teil von dem Christus. Der gehört Gott. Deswegen gehört uns alles. Ich erinnere euch nochmal an das Wort von Adolf Heller, einem unserer Glaubensväter. Der war ja auch ein Evangelist. Und der ist mal Zug gefahren, und da sitzen im Abteil sitzen mehrere Leute, und hat da aus dem Fenster gezeigt und hat gesagt, guck mal da draußen, das gehört alles meinem Vater. Gell? Und da haben die gedacht, das ist ein Großgrundbesitzer oder sonst irgendwas. Er meinte, ja Gott, gell, ihm gehört alles, und ich bin ein Teil von ihm durch Christus, also gehört auch mir alles. Und das ist genau das, was Paulus hier sagt. Der Ekklesia, den Leibesgliedern des Christus, gehört alles. Sie sind reich gemacht in allem, weil sie ihm gehören. Warum noch? Weil die Ekklesia nach Epheser 1,3 mit jedem geistlichen Segen in den aufhimmlischen Bereichen gesegnet ist. Nicht wird irgendwann mal, nein, ist. Das ist indikativ, das ist eine Tatsache. Es ist so, glaubt das, wenn es da steht. Mehr kann ich auch nicht, gell? Ich freue mich darüber. Und wir sind mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Ja, reicher kannst du doch gar nicht sein, gell? Was willst du denn noch? Warum sind wir noch in allem Reich? Weil nach Kolosser 2, Vers 10 die Ekklesia in ihm, dem Christus, vervollständigt wird. Es gibt einfach einen schönen Vers, der fällt mir gerade ein, steht ja nicht in meinem Manuskript, in Epheser 1, 23, dass wir den Christus vervollständigen, die, die ihm gehören, und der Christus Gott vervollständigt. Gell? Unvorstellbar eigentlich so für uns, ist klar, gell? Aber ich glaube, was da steht. Und wenn das stimmt, dann sind wir wirklich die reichsten Menschen dieser Welt. Gell? Das geht nicht um materiellen Reichtum, das ist völlig uninteressant. Wie viel Millionäre sind unglücklich oder Milliardäre haben Angst um ihr Leben und was da alles ist. Willst du eine Milliarde Euro haben oder Dollars oder was? Ich wüsste gar nicht, was ich damit machen soll. Gell? Also viel zu viel.
Das war ja auch so wie der Trump dann. Ne?
Das ja, nicht. Genau, okay. So, und jetzt sagt aber Paulus hier noch, und das tröstet mich auch ein wenig, das geht wirklich nicht um Reichtum und viel Besitz, sondern in allem Wort und aller Kenntnis sind wir auch reich gemacht. In allem Wort reich gemacht. Auf meinen Wortdienstheften steht da vorne drauf der Vers Kolosser 3, 16, das Wort des Herrn innewohne reichlich in euch. Also wenn wir uns reich mit dem Wort machen wollen, in Anführungszeichen, müssen wir uns viel mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wer nie Bibel liest, weiß auch nie, was drinsteht. Gell? Also Bibel lesen wäre schon mal ganz gut. Jesus hat mal gesagt, wenn ich nicht mehr da bin, dann wird euch der Geist an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jetzt ist Jesus ja uns nie persönlich begegnet, wir haben aber sein Wort. Wie will der Geist uns an das Wort erinnern, wenn wir es nie gelesen haben? Also ich muss mich damit beschäftigen. Gell? Wenn ich das Wort aufgenommen habe und habe es vergessen, meine Frau sagt immer, ich kann mir das alles nicht merken. Gell? Und dann wirst du daran erinnern, wenn du es brauchst. Gell? Genau, wenn du es brauchst, kommt dann der Gedanke, weil der Geist dich erinnert. Deswegen sagt Paulus zu Timotheus, bedenke das Wort, weil denk Faulheit wird der Geist nicht unterstützen. Und wenn wir nicht selber denken, weil hier geht es ja auch um das Wort Kenntnis, Wissen, wir sind reich gemacht im Wort und im Wissen, in der Kenntnis, der Gnosis. Ich erkläre euch gleich die beiden Worte. Und wer ist denn das Wort? Im ersten Vers des Johannes-Evangeliums steht doch, im Anfang war das Wort war zu Gott hin ausgerichtet und das Wort war Gott. Ja. Wenn du also das Wort aufnimmst, wenn wir Wort Gottes lesen, nehmen wir ihn selber auf. Deswegen kann ja Jesus auch beten in Johannes 17 in seinem berühmten Gebet, vielleicht komme ich nachher nochmal dahin, dass wir eins sind in ihm. Er sagt ja, ich bin in ihnen und du in mir. Gell? Also diese göttliche Wesenseinheit, über die wir hier ja auch schon oft gesprochen haben. Das Ganze ist natürlich ein Wachstumsprozess. Ich will nochmal zwei Verse lesen aus Kolosser 1, Verse 9 und 10, damit wir das verstehen. Ich kann es mir nicht nehmen. Ich kann mich nur mit dem Wort beschäftigen, mir was schenken lassen aus dem Wort und dann langsam in diesem Wort wachsen, in dieser Kenntnis zu nehmen. Und deswegen sagt Paulus hier an die Kolosser, deshalb ruhen auch wir nicht von dem Tag an, an dem wir es hörten, für euch zu beten, für die Versammlung, in der er nicht immer gewesen ist, um zu bitten, auf dass ihr vervollständigt werdet bezüglich der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, hinein in alles gefallen, fruchttragend, in jedem guten Werk und wachsend in der Erkenntnis Gottes. Also das Wissen, die Kenntnis ist schon mal die Voraussetzung dafür, dass es zur Erkenntnis werden kann. Wir haben ja zwei Worte im Neuen Testament. Das eine ist die Gnosis, das heißt Kenntnis, Wissen. Dann haben wir Epi, Gnosis, das ist noch ein Präfix davor, so eine Vorsilbe, die wir dann mit Erkenntnis übersetzen. Wo ist der Unterschied? Ich will euch noch mit ein paar Bibeltexten gleich auch zeigen, dass das Überschneidungen gibt. Also dass es nicht eindeutig ist. Dieses Epi vor Gnosis, also diese Vorsilbe, heißt ja auf im Griechischen, müsste man also sagen, auf Wissen. Das eine ist Wissen, das andere ist auf Wissen. Dieses Auf ist eine Verstärkung, eine Betonung, eine Verbesserung, eine Vergrößerung, egal, es kommt auf den Zusammenhang an. Würde also heißen, dass diese Epignosis als Erkenntnis ein gesteigertes Wissen wäre, rein vom Wort her. Vielleicht kann der Reinhold sich noch erinnern, er hatte so eine interessante Definition von Erkenntnis, von Epignosis. Hast du die drauf?
Ja. Ein liebesmäßiges Einswerden mit dem Vater.
Okay. Und wenn wir wisen, Adam und Eva, Altes Testament, er erkannte seine Frau, was ist daraus geworden? Aus dieser Einswerdung kamen die Kinder, also der Same, der danach folgte. Also ein liebesmäßiges Einswerden, Epignosis. Und jetzt ist die Frage, ist es immer so, an jedem Bibeltext, wo das steht, oder gibt es da Ausnahmen? Und ich möchte das nur betonen, weil es gibt auch gelegentlich den einen oder anderen vielleicht, der da draußen eine Lehre macht und davon halte ich nicht so viel. Und ich will euch mal mit 5 Bibeltexten hier beweisen, dass das durchaus auch andersrum sein kann. Und zwar zunächst, wenn es um das Wort Gnosis geht oder Wissen. Wo steht das überall? Es gibt eine ganze Reihe Stellen, die können wir uns natürlich jetzt nicht angucken. Ich will euch nur 3 Beispiele nennen, wo ich gerne mir wünschen würde, dass dort Erkenntnis steht und nicht Kenntnis. Also nicht nur Wissen steht, sondern eben dieses höhere Wissen, dieses liebesmäßige Einssein mit Gott, wie Reinhold Gott gesagt hat. In 2. Korinther 4,6 ist so eine Stelle. Da spricht Paulus von der Herrlichkeit Gottes. 2. Korinther 4, Vers 6 heißt es, denn der Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, dieser ist in unseren Herzen aufgeleuchtet zum Lichtglanz der Kenntnis des Wissens der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Mann, hier muss Erkenntnis hin, ja? Liebesmäßiges Einswerden gehört dahin und nicht nur Wissen. Ist die Wahrnehmung oder die Verinnerlichung der Herrlichkeit Gottes nur ein Wissensakt? Niemals, gell? Das ist mehr. Und wenn du im 2. Korinther vorher liest, im Kapitel 3, Vers 18, sagt er sogar, wir schauen ihn an und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Also das ist doch Wesenseinheit, die hier beschrieben wird, und nicht nur Kopfwissen. Zweites Beispiel, 2. Korinther 2, Vers 14, wo ich mir auch wünschen würde, dass da Erkenntnis steht und nicht nur Kenntnis. Da heißt es, dem Gott aber ist Gnade, dem, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt, in dem Christus und den Geruch seiner Kenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Der Geruch der Kenntnis Jesu, Johannes 17, 23, Kolosser 3, Vers 3, das ist doch was Wesenhaftes. Hier geht es um Wesenhaftes, um Darstellung des Christus. Dein Wort, dein Evangelium, was du anderen sagst, hat auch keine Wirkung, rote Ampel, gell? Wenn du nicht entsprechend lebst, wenn du das nicht darstellen kannst, dann nutzt er die Kenntnis nichts. Du brauchst also wesenhafte Darstellung. Deswegen wünsche ich mir Erkenntnis in dem Vers. Ich sage das nur, damit man merkt, dass es da Grauzonen gibt. Gell? Diese Worte überschneiden sich. Die sind nicht zu 100% hier zuzuordnen. Drittes Beispiel und damit letztes für Wissen. Philipper 3, Vers 8, da spricht Paulus davon, in der Tat betrachte ich auch alles als ein Verlust zu sein, alles als Verlust, um des überragenden Wissens Christi, um der überragenden Kenntnis des Christus, meines Herrn willen, um dessen Willen ich, dass alles verlustig ging und alles als Abfall betrachte, auf das ich Christus gewinne. Was hat der Paulus denn gemacht? Dieses wesenhafte Erfasstsein hat ihn dazu veranlasst, seinen ganzen weltlichen Kram als Verluste betrachten. Es war ein studierter Mann, Schriftgelehrter. Und ja, hier müsste eigentlich Erkenntnis stehen, würde ich mir wünschen. Steht aber nur Wissen, gell? Ist ein bisschen wenig. Aber gut, daran sehen wir, es gibt keine klare Trennung zwischen diesen beiden Begriffen. Zumindest nicht immer. Wir haben in der Mehrheit das sicher vorliegen, auch nicht in jedem Fall. Umgekehrtes Beispiel jetzt. Da müsste meiner Meinung nach lieber Kenntnis stehen als Erkenntnis in Römer 1, 28. Römer 1, 28 spricht ja in diesem Kapitel Paulus von den Nationen. Die Nationen, die Gott nicht wahrnehmen, die machen, was sie wollen. Und da heißt es hier, und so wie sie nicht prüft, dann die Nationen, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie daneben gegeben, in einen unbewährten Denksinn zu tun, was sich nicht gebührt. Haben Nationen jemals ein liebesmäßiges Einssein mit Gott gehabt oder gewollt? Gegenteil. Also es müsste ja Wissen heißen, gell? Sie haben kein Wissen von Gott. Ich habe euch ja schon mal den Wissenschaftsjournalist zitiert, gell? Ich mache es gerne nochmal, der gesagt hat, Gott sei Dank, dass es keinen Gott gibt. Und das sehen wir doch, es ist eine Wissenssache eigentlich, gell? Aber doch steht hier Erkenntnis. Gut, also letztes Beispiel, Römer 3, 20. Da geht es um die Eins, um das Einssein mit Verfehlung, mit Sünde. Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden wird, denn durch Gesetz ist Erkenntnis der Verfehlung. Erkenntnis der Verfehlung durch Gesetz. Niemals. Schon vor dem Gesetz gab es das Einssein mit der Verfehlung, das Gegenteil von Gott. Ja. Also das wesenhafte Innewohnen der Verfehlung oder Sünde gab es schon vor dem Gesetz. Nicht das Gesetz hat dazu geführt, sondern das Gesetz hat zu dem Wissen geführt, dass es so ist. Aber es steht halt die Erkenntnis, ich kann es nicht ändern. Ja. Also daran sieht man, dass auch das Wort Erkenntnis schon einmal in einer abgeschwächten Form gebracht wird. Mir geht es ja darum, auch die Leute, die das im Internet dann hören und einige unserer hochgeliebten Brüder, die daraus eine Lehre machen und sagen, Epignosis ist mehr als Gnosis. Ja, das stimmt, aber eben nicht immer. Gell? Wir müssen differenzieren im Wort. So, zurück zu unserem Text, Vers 6, Kapitel 1. Paulus dankt immer noch und sagt, er dankt dafür, dass auch das Zeugnis des Christus in euch bestätigt worden ist, das Zeugnis des Christus. Was ist denn ein Zeugnis? Paulus hat mal gesagt zum Timotheus, schäme nicht des Zeugnisses Jesu nicht. Wir müssen uns nicht schämen. Wir haben einen Auftrag. Paulus sagt an die Korinther im zweiten Brief, Kapitel 5, Vers 20, was unser Auftrag ist. Er sagt, wir sind für Christus gesandt, indem Gott gleichsam durch uns spricht. Wir flehen für Christus, ihr seid verändert in Gott. Die traditionelle Bibelübersetzung sagt ja hier, lasst euch versöhnen mit Gott. Halte ich für nicht schlecht, den Gedanken, steht aber nicht im Kontext. Kontext heißt, Gott hat schon alles geändert in Christus. Und das müssen wir den Leuten sagen, das ist unser Auftrag. Das Zeugnis des Christus in dir, gell? Paulus sagt, ich danke Gott, dass das Zeugnis des Christus in euch ist. Er ist in der Zeuge, der Treue, ist auch der Christus, mehrfach im Neuen Testament so beschrieben, auch in der Enthüllung. Das heißt also, weil sein Zeugnis er selber ist, und er ist er in uns, die das glauben dürfen, dankt Paulus dafür, dass sozusagen unsere Äußerungen, unser Lebenswandel, alles, was wir darstellen, eine Bestätigung des Christuszeugnisses ist. Ja, ohne Druck, ohne Verpflichtung. Denk an den Anfang mit Freude. Gell? Also ich habe das Geschenk bekommen, jetzt freue ich mich darüber. Ich kenne die Heilsgeschichte Gottes und jetzt möchte ich darüber reden. Und gibt es jetzt Leute, die sagen, lass mich in Ruhe, gell? Das will ich gar nicht wissen. Ja, dann machst du deinen Mund wieder zu und gehst weiter. Also da, wo der Herr die Tür aufmacht, da dürfen wir was sagen. Darum geht es. nicht wir zwingen jemanden, gell, Fuß in die Tür stellen und all sowas. Das brauchen wir nicht. Wenn jemand aufmacht, kann man etwas sagen. Ja, und dafür dankt Paulus, dass wir diese Bestätigung des Evangeliums in uns tragen. Machen wir das auf, freuen wir uns, danken wir für die Brüder, gell, die auch alle heute hier sind, die Geschwister, dass sie auch dieses Zeugnis in sich tragen. Wäre nicht schlecht. So, Schlussfolgerung im Vers 7. Paulus sagt hier, sodass es euch nicht mangelt, ja nicht an einer Gnadengabe, als Erwartende die Enthüllung unseres Herrn Jesus Christus. In diesem Zustand, wie er bis jetzt beschrieben worden ist, sagt Paulus jetzt, mangelt es uns nicht an irgendeiner Gnadengabe. Was ist denn, hast du Gnadengaben? Mindestens einige. Also eine Gnadengabe haben alle, die zu Christus gehören. Die steht in Römer 5, Vers 5. Da sagt Paulus, der Geist hat die Liebe Gottes in euren Herzen ausgegossen. Nicht in die Herzen, vierter Fall, sondern in den Herzen, in euren Herzen, dritter Fall. Das heißt, der Geist ist in unserem Innern, hat die Liebe Gottes ausgegossen. Die Liebe, die größte Gnadengabe, die hat jeder. Gottes Liebe, nicht die Freundesliebe, die Familienliebe, die erotische Liebe. Im Griechischen gibt es ja vier verschiedene Begriffe dafür. Es geht hier um die Gottesliebe. Also die Gottesliebe ist in jedem Leibesglied des Christus. Da hast du schon mal eine Gnadengabe sicher, gell? Und jetzt gibt es noch eine ganze Reihe mehr. Wenn du die Korintherbriefe aufmerksam liest, vor allem Kapitel 12 und 14 dann, im ersten Korintherbrief, da sind die Korinther Spitzenreiter, wenn es um die Gnadengaben geht. Paulus zählt eine ganze Menge auf, gerade bei den Korinthern, gell? Könntest du sagen, ja, die Philipper waren viel besser, die Thessalonicher noch besser. Nein, bei den Korinthern zählt er das ganze Gnadengaben-Theater auf, was er da macht, ja, mit Zungenreden, allem drum und dran. Also, es gibt viele Gnadengaben, aber eine hat jeder, nämlich die Liebe. Hat meine Schwester gesagt, in unserer Versammlung ist gar keine Liebe. Da hat der Prediger zu ihr gesagt, du bist doch dort, gell? Und damit war die Antwort gegeben. Also keine war zu wenig. So, und jetzt sagt Paulus hier, spricht uns zu, dass es uns nicht mangelt an Gnadengaben. Wie lange? Bis zur Enthüllung unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wann wird er denn enthüllt? Paulus hat geschrieben in Römer 14, ob wir leben oder ob wir sterben, wir sind des Herrn. Wann wird Jesus enthüllt? Für jeden Einzelnen vielleicht. Wann? Jeder Einzelne wird seine Begegnung mit ihm zu seiner ganz bestimmten Zeit haben. Ich denke an Sterben. Gell? Wenn du stirbst, ich komme noch mal ja ein klein wenig ausführlicher dann drauf. Wenn du stirbst und das glauben kannst, bist du beim Herrn. Ist das für dich die Enthüllung? Wenn du bis zur Entrückung hier leben darfst oder musst, das ist jetzt Ansichtssache, wenn wir bis zur Entrückung hier, wenn die Entrückung heute wäre, dann wären wir die Lebenden, die ihre Begegnung mit ihm an diesem Tag haben, in Lufthimmel. Wir wären gleich verwandelt, musste gar nicht mehr sterben. In der Zeit der Entrückung werden auch welche auferstehen, nämlich die durch Christus Entschlafenen, die gestorbenen in Christus, Entschuldigung, das sind andere. Die gestorbenen in Christus, die müssen auferstehen. 1. Thessalonicher 4, kannst du das nachlesen, nach Vers 14. Die werden auferstehen, verwandelt, und dann haben sie ihre Begegnung. Und was gibt es noch? Bei der siebten Posaune wird der Leib des Christus vervollständigt. Das heißt also, zwischen der Entrückung und der Vervollständigung des Leibes gibt es noch welche, zum Beispiel der männliche Sohn, wie er immer genannt wird, oder die zwei Zeugen, die auch noch ihre Begegnung mit dem Herrn haben. Bis dahin, bis das soweit ist, wir wissen nicht wann. Gell? Da sagt Paulus uns, wir sollen hinaufharren, wirklich nach oben hinharren, hinaufharren, auf seinen Sohn aus den Himmeln, welchen er aus den Gestorbenen erweckt hat, Jesus, der uns birgt aus dem kommenden Zorn. Ach, ist das schön, gell? Also wir warten so lange, wir sind nach oben hin orientiert, weil wir wissen, unsere Begegnung mit unserem Herrn steht noch aus. Ob ich sterbe oder ob die Entrückung kommt, spielt keine Rolle. Das ist auf jeden Fall einer der nächsten Momente. Deswegen musst du keine Angst vom Sterben haben. Weil Sterben ist ein Durchgang hinein in die Herrlichkeit für die, die ihm gehören. So, und jetzt im Vers 8, und wenn ich die Sache noch rund kriege, sagt Paulus hier noch, dass Gott es ist, der uns auch bestätigt bis zur Vollendigung und uns unanklagbar in dem Tag unseres Herrn Jesus Christus neben sich stellt. Er bestätigt uns bis zur Vollendung. Das heißt doch, solange ich hier noch laufen muss und noch nicht vollendet bin in Christus, habe ich die göttliche Bestätigung, dass ich auf dem rechten Weg bin. Dieses Bestätigen heißt ja wörtlich beschreiten eigentlich. Das heißt, ich beschreite einen Weg. Und Gott hilft mir, meinen Weg zu beschreiten bis zur Vollendung. Und dann bin ich unanklagbar, weil ich in Christus bin. Und er sich mich unanklagbar daneben stellt. Ja, kannst du wieder fragen, was willst du mehr, gell? Was willst du mehr? Also es wird immer schöner. Gott bestätigt also die Leibesglieder. Und Paulus schreibt an die gleichen Korinther hier im zweiten Brief, im ersten Kapitel, der uns mit euch bestätigt in Christus und gesalbt hat, ist Gott. Glaubst du das? Ich hoffe es, gell, wenn nicht, dann bitte den Herrn darum, dass er dir den Glauben schenkt. Die Bestätigung erhalten wir von oben. Wie lange? Bis zur Vollendigung, bis zum Ziel, bis Telos griechisch ist, gell, das Ziel ist erreicht. Und es geht um die Vollendung des einzelnen Leibesgliedes und um die Vollendung des Gesamtleibes. Und jetzt ist die Frage, warum sind wir nicht anklagbar, die dazugehören? Ich nenne euch vier Gründe. Erstens, Titus 2, Vers 11, weil die Gnade Gottes uns erzieht und zurechtbringt. Die Gnade Gottes ist erschienen, allen Menschen Rettung bringend, uns erzieht sie, sagt Paulus dort. Zweitens, warum sind wir unanklagbar? Weil wir bis zum Tag des Herrn, nicht das Tag des Herrn, zum Tag Jesu Christi, vollendet werden, zielgemäß vollendet, Philipper 1, Vers 6. Gott macht das. Ich kann das überhaupt nicht. Er macht das. Weil er uns vollendet, weil er uns zum Ziel bringt. Deswegen sind wir dann unanklagbar. Und wenn du an die heilsgeschichtliche Prophetie denkst, Epheser 1, Vers 4, weil die Ekklesia, weil die Leibesglieder des Christus vor dem Herruf des Kosmos schon auserwählt worden sind. Über Auserwählung haben wir ja auch schon gesprochen, ist ja durchaus positiv zu sehen. Würde also heißen, bis zum Tag Jesu Christi werden wir vervollständigt und sind unanklagbar, wenn Gott uns neben sich stellt. Jetzt müssen wir unterscheiden, das will ich auch noch hinzufügen, der Tag Jesu Christi, der Tag Christi Jesu oder Christi und Jesu, was da alles gibt, muss man unterscheiden vom Tag des Herrn, Tag Gottes und Tag des Menschensohnes. Das hat mich eben versprochen, gell? Weil der Tag Jesu Christi, das hat was mit dem Leib zu tun. Der Tag des Herrn, das ist ein Gerichtstag, da geht es um andere. Also die Gerichtstage müssen wir von der Begegnung der Leibesglieder mit ihrem Herrn unterscheiden. Und meiner Sicht der Dinge nach, das will ich jetzt noch ergänzen, gibt es eine Begegnung mit unserem Herrn, vier Möglichkeiten. Einmal Philipper 3,11, die sogenannte Ausauferstehung. Wenn jemand ausauferstehen darf, will, muss, Paulus hat sich das gewünscht, dann wird er nach seiner Ausauferstehung dem Herrn begegnen. Zweitens, habe ich eben schon erwähnt, 1. Thessalonicher 4, bei der Entrückung, wenn die Lebenden, ihm begegnen und die Auferstandenen ihm begegnen. Drittens gibt noch eine Aussage Jesu an Martha in Johannes 11, wo er sagt, du musst nicht außer aufstehen, du musst auch nicht in die Bereiche der Gestorbenen, sondern du kannst gleich nach oben gehen. Er hat gesagt zu Martha, wenn du jetzt lebst und glaubst, wirst du nicht weggehen in den Tod. Also gehst gleich nach oben. Das glaube ich für mich zum Beispiel. Ich möchte nicht nochmal in die Aufenthaltsräume der Gestorbenen. Ich sehe da keinen Sinn drin. Höchstens zum Predigen, wenn ich beim Herrn bin. Er ist ja auch da gewesen, hat Wort verkündet. Ist ein extra Thema. Ich will nicht abweichen. Jetzt vierter Punkt. Welche Gelegenheit gibt es noch? Es gibt welche, die vor dem Podium des Christus mit Feuer abgefackelt werden, damit ihre Werke verbrennen. Es gibt also auch Gläubige, die meinen, sie müssen zu ihrer Rettung was beitragen, obwohl Jesus alles gemacht hat. Das werden die lernen müssen, wenn sie ihrem Herrn begegnen. Das stellt Paulus hier mit Feuer dar. Weil es gibt Gläubige, die bauen selber. Es gibt Gläubige, die lassen bauen. Epheser 2, ihr werdet aufgebaut auf der Grundlage der Propheten und Apostel. Also das selber Wirken hat Grenzen und die Grenzen werden den Selbstwirkenden dann auch bei der Begegnung mit dem Christus aufgezeigt. So, letzter Vers von heute, Vers 9, versichert uns Paulus jetzt, Gott ist treu. Ja, das haben wir gewusst, ja, dass Gott treu ist, ist für uns nichts Neues, das glauben wir doch schon unser ganzes Glaubensleben lang. Aber wenn es um solche Einzelheiten geht, um solche Bestimmungen, um solche biblische Tatsachen, die recht außergewöhnlich klingen, da können Sie doch mal in Zweifel kommen, gell? Wenn Sie denken, ah, ist das auch alles recht und so. Nein, Gott ist treu. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ja, ist das nicht schön? Ja, Gott ist treu. Er hat berufen, Römer 8, Vers 30, gell? Will ich lesen und stell dir vor, das ist jetzt an, zu dir gesagt, was Paulus ja sagt. Er sagt, welche er aber vorher sah, denk an Epheser 1, Vers 4, gell? Die Ekklesia ist vorher abruft, des Kosmos auserwählt. Welche er aber vorher sah, diese berief er auch, und welche er berief, diese rechtfertigte er auch. Welche er aber rechtfertigte, diese verherrlichte er auch. Da steht nicht, wird irgendwann mal so sein. Das ist schon passiert. Gell? Gott ist treu, er hat es schon gemacht. Und wie macht er das? Epheser 5 sagt Paulus, er reinigt uns im Wasserbad des Wortes. Was ist das schön, gell? Reinhold hat mal von einem Bruder erzählt, der gesagt hat, er macht eine Badekur. Gell? Und da hat er gefragt, welchen Bad er das machen würde, glaube ich. Gell? Dann hat er gemeint, ich mache eine, wie hat er gesagt, im Wasserbad des Wortes. Gell? Also ich gehe mal 14 Tage Bibel lesen, also könnte man vielleicht darunter verstehen. Ja, das Wort reinigt uns. Gell? Und wer ist das Wort? Das lebende Wort ist der Christus. Also alle eigene Mühe, wenn sie denn da ist, sollte immer sekundär sein. Primär handelt er, sekundär wir. Zuerst handelt er, danach können wir handeln. Unsere Handlung ist nicht uninteressant, dass es niemand denken mag, aber sie ist nicht an erster Stelle stehen, sondern an erster Stelle hat Christus gehandelt, er hat bezahlt, er hat zurechtgebracht. Er hat die Heilsgeschichte in Gang gesetzt, hat die Grundlagen gelegt. Er hat alles verändert auf Golgatha. Die ganze Welt ist schon verändert in den Augen Gottes. Da guckt er durch die Brille Jesus. Gell? Nur die Leute glauben es noch nicht. Sei froh, wenn du es glauben kannst. Und wir müssen den Menschen sagen, glaube es, je eher du es glaubst, umso weniger hast du Erziehungsmaßnahmen Gottes zu befürchten. Seine Erziehung kann sehr schmerzlich sein. Ja, was soll ich euch noch erzählen? Ich habe noch einen Bonbon hier in diesem Text zum Ende. Der ist auch nicht auf meinen Mist gewachsen, das habe ich irgendwo gelesen, damit ihr das wisst. Da hat jemand gesagt, hier stehen vier Bezeichnungen des Gottessohnes in diesem Vers. Nämlich Sohn, Jesus, Christus und Herr. und hat gesagt, das bildet die Heilsgeschichte ab, wie der Sohn ist er, weil Gott ihn gezeugt hat, oder er ist aus ihm geworden, Johannes 1, der alleinig gewordene seines Gottes, Psalm 2, Vers 7, gell? Heute habe ich dich gezeugt. Sohn Jesus, von Gott selber gezeugt, Wesen eins mit Gott. Jesus, seine Erniedrigung als Menschensohn. Jesus kam auf diese Erde als Mensch geboren worden. Christus, die Wirksamkeit seines Blutes, des Gesalbten, die Kraft seiner Auferstehung. Da war die Wende in der Heilsgeschichte. Und dann Herr, seitdem ist er Herr über alles, gell? Er ist Herr der Herren und Regent der Regenten. Ja, da kannst du nur ins Staunen kommen, gell, was man im Wort so finden kann. Ich fasse zusammen, was haben wir heute gelernt? Paulus dankt für die Gnade, die wir alle empfangen haben. Paulus dankt dafür, dass wir in dem Christus in allem reich gemacht worden sind. Paulus zeigt, dass wir bis zur Enthüllung Jesu Christi warten sollen, aber in der Zeit keinen Mangel an Gnadengaben haben. Und er versichert uns am Ende, dass Gott treu ist und uns unanklagbar bestätigen wird. Dazu fällt mir nur noch ein, was willst du mehr? Der Herr segne sein Wort. Amen.